SWR 2 Podcast.
Hallo zusammen zu einer Woche Wissenschaft hier bei Fakt ab. Diese Woche mit mir, mit Julia Nestlen. Und mir virtuell gegenüber sitzt ein Gast, und zwar Mirko Drotschmann. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Mirko kennen viele von euch vermutlich unter seinem zweiten Namen, sage ich mal, Mr. Wissen to go. Mirko, du hast mehrere YouTube-Kanäle, ne? Mr. Wissen to go, Mr. Wissen Geschichte auch noch einen privaten Podcast. Du bist Moderator, man kennt dich auf jeden Fall aus dem Netz und aus dem Fernsehen. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, danke für die Einladung.
Und ich bin auch sehr gespannt, was du dabei hast. Du bist ja Historiker, ne?
Mhm.
Also das heißt, du eigentlich studierst, sag ich mal. Du weißt ganz viele Dinge.
Ja, genau. Ich habe Geschichte studiert. Ich bin jetzt kein forschender Historiker. Ich bin Wissenschaftsjournalist, ja. Aber interessiere mich einfach total für Geschichte, egal welche Epoche.
Ja, ja. Da kam diese Woche eine Meldung, da habe ich auch direkt an dich gedacht, mit diesem eingeritzten Penis, ne?
Ja, das stimmt. Also das ist eine Sache, die gar nicht so ungewöhnlich ist und auch schon häufiger gefunden wurde, aber immer wieder für Erheiterung sorgt. Nicht nur bei denen, die es finden, sondern auch bei denen, die es verbreiten. In diesem Fall war es in der Nähe des Hadrianwalls in Großbritannien. Da wurde so ein, so ein großer Stein gefunden und da war dann ein Penis eingeritzt. Ein formschöner, kann man auch sagen, schön gezeichnet, mit noch einem kleinen Spruch dabei, der nicht so nett war. Ich weiß nicht, ob man das hier im Podcast einfach so zitieren kann. Ich mach's einfach mal. Also, es stand dann noch dabei, neben diesem Penis, Secundius der Scheißer. Also, da...
Mal sehen, ob wir gepiepst werden.
Da wurde dann derjenige beleidigt, der hier mit diesem Penis, ich weiß auch nicht, in welchem Zusammenhang das jetzt stand. Ja. Klar, ich habe damals nicht daneben gestanden, dass das eingeritzt wurde, aber offenbar eine Schmähschrift in diesen Stein eingraviert. Die Leute hatten früher noch keine Eddings, sonst wäre das vielleicht mit Edding hingeschmiert worden. Aber dann könnten wir es heute nicht mehr lesen. Also insofern gut, dass das eingeritzt wurde.
Edding ist ja heute, was man so an die Toilettenwand dann ne, kritzelt, wenn man irgendwo im Club unterwegs ist. Aber wenn ich mir überlege, ich weiß jetzt nicht, ob es auf einer Toilette war, dieses eingehämmerte, aber wie lange saß die Person dann auf der Toilette, bis er dieses komplette
Ding fertig
geklebt
hat? Ich glaube aber, dass die Römer damals deutlich fitter waren, als wir das heute sind, weil die ja nicht so viele andere Tools zur Verfügung hatten. Und ich glaube, die haben das ein bisschen schneller hinbekommen, als wir das schaffen würden. Und das ist wirklich gar nichts Ungewöhnliches. Also generell muss man sagen, dieser Penis ist erstmal an sich amüsant, aber er transportiert gleich mehrere Dinge aus dieser Zeit. Und die eine Sache ist, dass eben solche Graffitis damals immer wieder angefertigt wurden und das insbesondere im Umfeld von Toiletten. Wie heute auch. Ja, was ist am meisten beschmiert? Natürlich Klotüren. Da sitzt man und hat gerade nichts anderes zu tun und dann zückt man den Stift und schmiert da was hin. Und so wurde das auch damals gemacht. Etliche Schriften, da gibt es also wirklich, gibt es sogar wissenschaftliche Arbeiten, die sich damit beschäftigen. Und da wurde dann festgestellt, dass auf einer Toilette stand, hier hatte der Arzt von Kaiser so und so einen guten Schiss. Und das hat er dann da eingeritzt, was dafür spricht, dass er dann doch wohl schneller war, als wir das heute machen würden. Dann ist da offenbar während des Geschäfts. Und unsere römischen Toiletten sind generell interessant. Ich weiß nicht, hast du mal eine irgendwo gesehen, besichtigt?
Also, wenn ich das richtig vor meinem inneren Auge habe, dann ein Steinblock mit einem Loch drin? Kann das sein?
Ja, genau. Und das Außergewöhnliche an diesen Toiletten ist, dass diese, zum einen schon sehr fortschrittlich waren, zum anderen aber auch keine Privatsache waren. Es gab Toiletten im alten Rom mit 90 Plätzen und da sind die Leute Po an Po, im wahrsten Sinne des Wortes, nebeneinander gesessen, ohne Trennwände und andere Dinge. Ja. Und das war so ein richtiger Treffpunkt früher im alten Rom. Diese öffentlichen Toiletten, 95% der Römerinnen und Römer hatten keine Wasserleitung zu Hause und mussten dann irgendwo auf öffentliche Klos. Die waren ein ganz wichtiger Treffpunkt, um sich mit Leuten zu unterhalten, um Wahlkampf zu führen tatsächlich auch und um Geschäfte abzuschließen. Und daher kommt auch
in
der Legende
Sinn,
nach dieser Begriff, sein Geschäft machen.
Ach was, okay. Ja, aber ich stelle mir vor, wenn ich so eine, wie nennt man das, Toga, was die anhatten, oder war es bei Griechen? Toga, ich meine, dann sieht man ja auch nicht so viel, ne? Dann luft man die kurz an und setzt sich da hin. So.
Ja, stimmt. Ist halt so aus Hygiene-Gesichtspunkten nicht das Beste. Das Problem war auch damals, die hatten ja kein Toilettenpapier und hatten dann so Schwämme an einem Stock jetzt nicht jeder seinen eigenen dabei, sondern die wurden dann natürlich von verschiedenen Personen benutzt. Und damit hat man sich den Hintern sauber gemacht. Und das hat dafür gesorgt, dass Krankheiten, Cholera, Typhus, dass sie sich da ordentlich verbreitet haben. Erst nach und nach hat man festgestellt, dass es damit zusammenhängt. Aber es hat dann doch ein bisschen gedauert. Die reichen Römer hatten ihre Sklaven dabei, die ihnen den Hintern gewischt haben.
Krass. Und ist es dann, wenn du dich da so auskennst mit Beschimpfungen und Toilettengängen und so in der Antike, ist es so, dass die meisten Beleidigungen, die damals verwendet wurden, dann aus dieser Fäkalecke kommen oder?
Ja, das war auch gar nicht anders als heute. Also Dinge, die einfach tabuisiert waren, über die man nicht so gesprochen hat, hat man dann gerne als Beleidigung verwendet, wie man das auch heute macht.
Ja, es gibt ja irgendwie so diese drei Traditionen von irgendwie Schimpfwörtern, ne? Dass die einen sind die Gotteslästerer, die so, ne, klassisch Bayern, Kruzifix, Sakramentzifix, Halleluja und so. Und dann eben die so Familien beleidigen, so deine Mutter und die Ehre und so weiter, so Asien, arabischer Raum, glaube ich. Und dann halt so die Prüden, ne, wenn man das so sagen kann, die auch bei uns hier im germanischen und angelsächsischen Raum, glaube ich, sehr verbreitet sind. Das ist spannend. Das ist eine eigene Wissenschaft.
Definitiv. Und auch eine Wissenschaft, die Spaß macht. Und ein zweiter interessanter Aspekt, der damit verbunden ist, ist dieses Symbol des Penis. Ja, das steht ja für was. Nämlich für Fruchtbarkeit und für, ja, auch für Männlichkeit.
Ja.
So wie man heute den Porsche vielleicht vorm Haus stehen hat, um zu zeigen, ich bin toll, hat man damals einen großen Penis irgendwo hingemalt, hat seinen Namen drunter geschrieben. Und auch Penisketten getragen. Also auch schon Kinder haben im alten Rom Penisketten getragen. Einfach so als Talisman, als Glücksbringer.
Das ist ja verrückt. Okay. Und wie alt ist dieses, was Metz da gefunden hat?
Ja, das lässt sich natürlich nie so ganz genau sagen, aber man vermutet, das ist ungefähr so 1700 Jahre alt.
Ach krass, okay. Ich habe gesehen, so der erste Deine-Mutter-Witz, den man nachweisen kann, eben so eine Mutterbeleidigung, ist irgendwie auf dem heutigen Irak-Gelände Babylon 1500 Jahre vor Christus. Also es ist Hochzeit der Beleidigung.
Ja, das stimmt. Also die Leute waren schon immer kreativ, wenn es darum ging, sich zu beleidigen. Übrigens kann man an der Stelle auch noch einfügen, was die Wikinger gerne gemacht haben. Und das finde ich wirklich mal sehr schön und auch mal was anderes ist, die haben Flighting nennt man das. Die haben sich in Gedichten gebettelt. Also da hat jeder ein Gedicht oder mehrere Gedichte gebracht.
Also Schmähgedichte.
Ja, genau, zu so einem Wettstreit. Und dann hat man die sich gegenseitig vorgetragen und an den Kopf geworfen. Das waren Rap-Battles, die damals gemacht wurden. Und die auch viel Publikum gefunden haben. Da haben die Leute dann daneben gestanden, zugejubelt und derjenige mit dem besten Gedicht hatte am Schluss gewonnen.
Ist also gar nicht eine Erfindung der 90er Jahre, sondern eigentlich schon sehr, sehr alt.
Auf jeden Fall. Und das hat sich dann auch eine ganze Weile transportiert, ging bis nach Schottland, wo es auch heute noch eine große Tradition des Flighting gibt. Und auch William Shakespeare soll dabei gewesen sein. Und wenn man sich mal so ein Rap-Battle heute anguckt, ich war früher mal Rapper und habe auch gerne Freestyle-Battles gemacht, dann hat das schon auch seinen Reiz und seine Faszination. Dass gerade dieses Freestylen, das ist beim Flighting jetzt nicht so relevant, aber gerade sich sowas auszudenken und dann kreativ zu beleidigen, finde ich spannend.
Boah, Shakespeare hat ja auch bestimmt eine ganz ausgefallene Sprache mit viel Witz und so benutzt, oder?
Das stimmt, ja, der war ja sehr, sehr geblümt unterwegs in seiner Sprache. Da wurde man beleidigt und hat am Schluss noch das Gefühl gehabt, da wurde was Nettes zu einem gesagt.
Das war eigentlich ganz nett.
Ja.
Ich habe was gefunden. Also normalerweise, ne, wenn man bei einer wissenschaftlichen Studie mitmacht, ist das ja ganz angenehm. Ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal irgendwo dich durch so einen Online-Fragebogen durchgeklickt hast, Mirko. Ja, es dauert 20 Minuten, kriegst vielleicht irgendwie die Chance auf einen Gutschein und fertig. Ne? Also meistens ist es ganz, ganz angenehm. Es gibt aber auch Studien, wo ich mir fünfmal überlegen würde, ob ich mitmachen würde. Ein US-Unternehmen für Schädlingsbekämpfung bietet jetzt Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern an, dass sie 100 Kakerlaken aussetzen in deren Haus, dann einen Monat warten und dann würden sie vielleicht auch wieder einfangen. Das ist eine Studie. Und ich glaube, sie rechnen damit, dass es nicht jeder toll findet. Sie bieten dafür $2000. Also ein Angebot, was man, ich finde, man kann trotzdem ausschlagen, aber das war immer das, was sie bieten. Und sie wollen dann neue Bekämpfungstechniken ausprobieren, also zum Beispiel mit Hausmitteln und so weiter. Und vielleicht suchen sie jetzt auch nach neuen Leuten, weil die bisherigen Studien haben sie bei Freunden und Familien im Haus gemacht. Die haben wahrscheinlich einfach keinen Bock mehr.
Ja, oder die haben keine Freunde mehr an diesen Studien.
Oder sie haben keine Freunde mehr. Die waren meine Freunde, dann habe ich gesagt, ich will eine ganz tolle Studie bei dir machen. Du, dauert nur einen Monat, merkst sie gar nicht. Und dann hatten sie am Ende Tausende von Kakerlaken bei sich. So muss ja auch mal, ne, wenn man es hochrechnet, also die vermehren sich ja, die Tiere. Wenn du 100 Kakerlaken am Anfang hast, irgendwie 16 Eier kriegen die hin im Monat, die dann schlüpfen, dann hast du ganz schnell mehr als 1000.
Ja, vor allem, ich meine, dann sagen die, wir fangen die hinterher wieder ein. Okay, aber wie wollen die denn so viele Kakerlaken einfangen und alle Eier dann wegnehmen? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass auch nach Abschluss der Studie da immer noch eine ganze Menge Tiere im Haus unterwegs sind.
Ja, die Kakerlaken übernehmen da. Ich habe mich natürlich eben dann auch ins Paarungsverhalten und so von Kakerlaken mal kurz eingelesen, solange ich es ausgehalten habe. Und ich habe mich erinnert an die Folge vom 27.05., da haben wir über so demokratische Entscheidungen bei Tieren, bei Dohlen war das damals gesprochen. Und auch Kakerlaken treffen wohl kollektive demokratische Entscheidungen. Also die übernehmen dann das ganze Haus und machen auch noch ein politisches System draus, möglicherweise. Aber das nur als kleiner Exkurs. Ja, $2000 ist vielleicht dann auch am Ende ein Schweigegeld, ne? Dass man nicht weiter erzählt, was passiert ist.
Boah, ja. Nee, also da bin ich ganz ehrlich, das ist natürlich eine Menge Geld, aber für kein Geld der Welt würde ich das machen. Also,
für kein Geld der Welt? Nee. Für 1 Million Euro, Mirko.
Puh, ich weiß es nicht. Also gut, ich würde es vielleicht machen, aber danach müsste ich mir eine neue Frau suchen, weil ich glaube, meine Frau, die hätte echt ein Problem. Aber auch selbst dann, wenn ich mir überlege, ja, die sind dann überall im Haus und du liegst im Bett, wir sprechen aber gleich nochmal über das Schlafen und dann kommt dann so ein Tier über dich drüber gelaufen. Das ist ja auch so, dass diese Himmelbetten, ja, kennst du ja mit diesen schönen Decken und so drüber, die wurden, und das ist ziemlich unromantisch, nur deshalb etabliert, weil ständig Ungeziefer von der Decke gefallen ist ins Bett. Und um das zu vermeiden, hat man halt dann diese Himmelbetten gebaut, damit die dann auf die Decke fallen oben. Und allein dieser Gedanke an sowas, das finde ich schon sehr eklig. Würdest du das denn für eine Million machen?
Für 1 Million? Ja, ich glaube schon.
Echt?
Ja, also ganz ehrlich, ich habe auch schon in Häusern WGs gelebt, wo es auch Tiere gab, so, die natürlich dann nicht so toll waren, aber da habe ich es ja auch überlebt. Für 1 Million? Also guck mal, da hältst du es so wie so im Dschungelcamp, hältst du es da einen Monat aus und dann, also für 1 Million, Mirko, würde ich das schon machen. Ach,
ja, ich weiß nicht. Also, ja, hast schon recht, man könnte dann ja auch überall Webcams aufbauen und sein eigenes Dschungelcamp quasi machen und das
im Internet streamen. Ja, und ein Himmelbett holt man sich dann davor noch, vielleicht.
Ja, stimmt.
Vielleicht geht's dann. Aber ich habe tatsächlich neulich sogar für Schädlinge bezahlt. Ich habe mir Schlupfwespen gekauft. Mm. Die sind ja tatsächlich nützlich, ne, wenn man Lebensmittelmotten hat. Aber ja, ansonsten hat man sie nicht so gerne im Haus insgesamt, glaube ich, mehr. Gibt es irgendwelche Schädlinge, die du freiwillig aufnehmen würdest? Ratten?
Ja, das ist die Frage, was man dann als Schädling definiert. Ja. Waschbären werden ja zum Beispiel auch nicht gern gesehen, weil sind die ziemlich süß.
Oh, so ein putziger Waschbär.
Ich habe auch kein Problem mit. Ratten sind ja super intelligent und sind auch an sich süße Tiere, wenn man sie nicht gerade zu Hause hat.
Wenn man sie nicht gerade zu Hause hat, ja, das stimmt. Das ist also unfreiwillig zu Hause, ne? Ich meine, wenn du sie irgendwie nett als Haustier hältst, dann ist was anderes. Aber hier apropos irgendwie unangenehme Studien, die Woche ist auch noch aufgeploppt. 12.000 Euro werden dir oder 11.000 Euro geboten für eine Studie, wo man sich erstmal denkt, okay, was muss ich dann machen? Muss ich die Kakerlaken auch noch essen? Nein, es geht eigentlich nur darum, dass du einen Monat lang im Bett liegst. Das ist eine NASA-Studie und da geht es eben darum, ne, dass die dich mit dem Kopf nach unten so leicht legen. Und also wenn du schon mal zelten warst und am Hang versehentlich standest, ist es schon sehr unangenehm, aber eigentlich hört sich's ganz cool an. Einen Monat lang mit 6 Grad Neigung nach unten liegen und das ist dann eben so die Flüssigkeitsverteilung, die es auch gibt, wenn man in der Schwerelosigkeit ist. Also ist eigentlich ganz spannend, kann man sich auch mal als Astronaut oder Astronautin fühlen. Und dafür gibt es 11.000 Euro, kann man sich übrigens gerade noch für anmelden. Also das ist ein bisschen angenehmer vielleicht als Kakerlaken. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich besser finde.
Ja, das wäre auch nichts für mich. Ich habe das Problem, dass ich so ein beschädigtes Gleichgewichtsgefühl habe. Also sobald ich ein bisschen im Kopf irgendwie in eine falsche Richtung liege, dann wird mir total schwindelig. Und wenn ich mir vorstelle, das 2 Monate zu machen, vor allem stellt sich mir dann die Frage, ich meine, das ist ja schon viel Geld, 11.000 Euro. Das kann ja gar nicht so harmlos sein, wenn die dafür so viel Geld bezahlen. Also
ja, also es geht ja vor allem, du kannst ja währenddessen deinen Job nicht machen.
Ja.
Dann also kannst du dich ja wirklich nicht, also duschen im Liegen, aufs Klo gehen im Liegen, so mit Bettpfann. Es ist halt wirklich liegen. Also schon gewisse Unannehmlichkeiten. Und danach sind ja auch deine Muskeln im Eimer, ne? Also,
ja, stimmt.
Das muss man halt auch sagen. Also von dem her. Ja, aber vielleicht probiere ich es heute Abend mal raus. Mein Traum war immer mal schwerelos zu sein oder vielleicht auch Astronautin zu sein. Ich kann mich ja mal eine Stunde mit 6 Grad nach unten ins Bett legen. Das ist vielleicht ein kleines Trostpflaster, eine kleine Erfahrung in die Richtung.
Ja, und dann vielleicht ja dann noch ein bisschen länger und 11.000 Euro kassieren. Wo wir gerade über Betten und übers Schlafen reden, an dich mal die etwas intime Frage. Schläfst du lieber mit oder ohne eine Person im Bett?
Kommt auf die Person an. Schnarcht sie? Kann ich mir das aussuchen?
Kannst du dir aussuchen, ja.
Im Winter auf jeden Fall gern mit einer zweiten Person, weil Heizung.
Ja, das kann ich sehr gut andersrum verstehen. Meine Frau ist nämlich genauso, der ist auch immer kalt und die ist froh, wenn ich dann das Ofen in der Nähe liege. Unsere Kinder sind auch extrem warm beim Schlafen. Also die, das ist immer krass, wenn irgendwie unsere Tochter ins Bett kommt, unsere Große, dann wird es im Zimmer plötzlich 3 Grad wärmer, weil sie so viel Wärme
ausstrahlt. Kannst du mir mal ausleihen.
Ja, also da könnt ihr nebenberuflich als Ofen fürs Bett arbeiten. Tatsächlich ist es wohl auch gesund, mit einer Person im Bett zusammen zu schlafen. Mhm. Das zumindest hat eine Studie jetzt herausgefunden, 1000 Menschen wurden dafür befragt und untersucht. Menschen im Alter, in dem man schon arbeitet, also erwachsene Menschen überwiegend. Und da wurde dann getestet, wie gut geht es denen generell, wie ist so die Befindlichkeit, wie gut schlafen sie, haben sie irgendwie das Risiko Apnoe, also diese Schlafkrankheit, wo der Atem dann plötzlich mal aufhört, zu bekommen. Und zumindest diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass es deutlich gesünder ist, mit einer Person zu schlafen als allein.
Okay, ist es egal, was für eine Person das ist, ja, oder muss ich die,
ja. Genau, das wollte ich gerade noch hinzufügen. Also es ist dann tatsächlich egal, ob das jetzt irgendeine fremde Person ist oder ob das jemand aus der Beziehung ist oder ein Kind. Und Letzteres wage ich sehr in Zweifel zu ziehen, denn ich finde es zwar schön, wenn die Kinder zu uns ins Bett kommen, aber die nehmen so viel Platz weg. Wirklich, also unsere Kleine ist 2 Jahre alt und wenn die sich querlegt, dann hast du einfach keinen Platz mehr. Ich habe seit einer Woche so eine richtige, ich weiß nicht, ich kann meinen Kopf nicht mehr nach rechts drehen, weil sie eine Nacht im Bett lag und so komisch lag, dass ich so halb auf der Bettkante gelegen habe und mich dann so verkrampft habe offenbar, dass ich jetzt mal wahrscheinlich zur Massage muss, dass ich da wieder eingerenkt werde. Also ich kann es nicht bestätigen, dass man gesünder ist, zumindest beim Schlafen mit Kindern im Bett. Aber offenbar war das dann bei der Mehrheit der Leute, die da untersucht werden, der Fall. Wobei man jetzt einschränkend hinzufügen muss, das steht auch explizit in der Studie drin, man kann natürlich nicht eindeutig sagen, ob es jetzt nur am Schlaf liegt oder generell daran, dass man nicht allein ist. Denn es wurde zum Beispiel auch geguckt, wie hoch ist die Gefahr, eine Depression zu bekommen bei Menschen, die mit einer Person im Bett schlafen oder ohne. Und Menschen mit einer Person haben wohl weniger Gefahr als Leute ohne eine. Und da könnte man natürlich auch sagen, okay, die sind dann halt vielleicht generell allein und unglücklich. Und wer unglücklich ist, das schlägt ja dann auch wiederum auf die Psyche und das könnte sich dann auch körperlich auswirken. Also ich bin da so ein bisschen skeptisch bei dieser Studie, ob man das so tatsächlich für bare Münze nehmen kann, was daraus kam.
Okay. Ja, vielleicht muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit, also die Bereitschaft einer weiteren Person mit dir in einem Bett zu schlafen, beeinflusst, dass du besser schläfst, vielleicht so rum?
Ja, das könnte schon sein. Ja, dann hängt es eher mit der Person an sich zusammen, dass sie halt genau, da ist und nicht damit, dass sie jetzt daneben dir im Bett liegt. Und wie du vorhin schon gesagt hast, also wenn da jemand schnarcht ohne Ende und du kein Auge zubekommst nachts, das ist ja so ein klassischer Fall im Krankenhaus. Ich war zum Glück noch nicht so oft im Krankenhaus, aber immer dann, wenn ich es war und dort übernachten musste, lag immer jemand neben mir, der geschnarcht hat. Und dann kann man selber überhaupt nicht schlafen.
Ja, oder auch in Berghütten, Zeltlagern und so weiter, das kann einem eher den Schlaf rauben. Haben die in der Studie auch ausgeschlossen, dass es Menschen mit irgendwie Schlaflosigkeit oder so sind? Weil, also ich glaube, wenn du halt neben jemandem schläfst, der irgendwie ein total komisches Schlafrhythmus hat oder so, oder das beeinflusst es ja tendenziell eher negativ auf jeden Fall. Auch wenn du die Person sehr gern magst.
Das wurde da tatsächlich nicht untersucht. Aber was noch mitgeprüft wurde, ist, wie sieht es denn generell bei Paaren aus? Und festgestellt wurde, dass Paare über die Zeit ihre Schlafgewohnheiten und ihren Schlafrhythmus wohl aneinander angleichen. Dass also zum Beispiel diese Tiefschlafphasen oder die wacheren Phasen dann sehr ähnlich sind bei Paaren. Und das kann ich schon auch ein Stück weit bestätigen von meiner Frau und mir, dass
anekdotisch.
Ja, wenn ich irgendwie nachts wach werde und irgendwie so einen leichten Schlaf hatte, und dann merke ich, dass das bei meiner Frau auch gerade so ist. Also nicht immer, aber passiert schon häufig. Also ja, wie so ein altes Ehepaar, guckt man sich dann vor.
Aber vielleicht kann man ja auch, wenn man nicht so gesunden Schlafrhythmus hat, das irgendwie positiv beeinflussen lassen von einer anderen Person, dass sie einen so mit in die Tiefschlafphase, was für ein Wort, mitnimmt. Aber das ist jetzt eine Mutmaßung, ist wahrscheinlich jetzt nicht da rausgesucht worden.
Nee, aber ergibt sich ein ganz neues Geschäftsfeld, ja. Du kannst dich als Schlafpartner anbieten für, weiß nicht, so 100 Euro die Nacht.
Ich habe einen ganz gesunden Schlafrhythmus.
Genau. Und dann schläft die andere Person gleich besser und du noch besser, weil du weißt, du verdienst hier im Schlaf Geld, im wahrsten Sinne des Wortes. Also tolles neues Geschäftsfeld.
Ja, oder vielleicht reicht es dann ja auch schon zu wissen, die Person wäre bereit dazu und schon allein deswegen schlafe ich besser, selbst wenn sie dann gar nicht neben mir liegt. Man könnte natürlich auch noch ein Zusatzgeschäftsmodell, damit die NASA ihr Geld wieder reinkriegt, diese liegenden Patienten Leuten anbieten, die gerne jemanden hätten, der neben ihnen schläft. Dann könnten sie die 11.000 Euro wieder refinanzieren.
Stimmt, perfekt.
So, jetzt ab Juli beginnt ja wieder die Pusteblumenzeit. Ich habe noch keine gesehen. Ihr habt ja einen großen Garten, Mirko, ne? Habt ihr schon Pusteblumen?
Ja, leider. Also, die sehen schon schön aus, aber sie sorgen halt dafür, dass es dann immer mehr Pusteblumen werden. Und Pusteblumen sind ja nicht nur Pusteblumen, sondern vor allem Löwenzahn. Und der trägt seinen Namen zu Recht. Riesige Wurzeln. Verbreitet sich unglaublich.
Das stimmt. Also Hobbygärtner haben den Löwenzahn nicht so gern. Ich bin großer Löwenzahn-Fan, aber ich habe auch keinen Garten. Vielleicht kommt es daher. die Woche habe ich eine Zahl gelesen. Da war ich sehr überrascht. Und zwar, die können einfach diese einzelnen Samen, ne, die dann da rumfliegen, bis zu 150 Kilometer weit getragen werden und fliegen. Also es ist der Schreck jedes Gärtners, der jetzt hier zuhört. Also es grubbt, ne, die Strecke von Heidelberg nach Stuttgart oder so, können sie dann. Ich denke mal, dass es wahrscheinlich in Etappen ist. Also man bleibt dann schon mal an so einem Bäumchen hängen und wird dann weitergetragen. Und es ist der pflanzliche Rekord im Passiv Weitfliegen. Also ne, sie fliegen nicht aktiv selbst, sondern werden hochgetragen. Und eine aktuelle Studie hat eben untersucht, wie das funktioniert und dass die Löwenzahnsamen aber auch entscheiden, wann sie weit fliegen und wann sie nicht weit fliegen. Und zwar hängt es daran, ob die Luft gerade feucht ist oder nicht. Ich meine, könnt ihr natürlich jetzt dann auch mal bei euch im Garten probieren, wenn es jetzt ein paar Tage 30 Grad hat und es total trocken ist. Dann fliegen sie wohl tendenziell sehr viel weiter, als wenn es in der Nacht davor geregnet hat. Dann fallen sie relativ schnell zu Boden, weil wir wissen ja, ne, der Boden ist nass, hier kann ich mich gut weiter ausbreiten, hier fühle ich mich wohl. Und der Mechanismus dahinter, das war jetzt eben die neue Studie, weil dass die sich weit verbreiten, das wissen wir ja schon. Das funktioniert wohl so, dass an diesem Schirmchen unten ein Mechanismus ist und wenn sich da Wassermoleküle dranhängen, entweder spannt sich der Schirm dann auf, also wird ganz breit, kann weit segeln, oder der Schirm faltet sich zusammen, wenn es ja trocken ist, ohne Wassermoleküle, und er plumpst direkt zu Boden. Aber 150 Kilometer ist richtig crazy, finde ich.
Das ist wirklich krass. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, so ein Umkreis von 20 Metern oder so, aber dann kann man ja doch mal im Garten so eine Pusteblume blasen und fliegt es ja irgendwie ein paar Ortschaften weiter, das ist ja gar nicht so schlimm.
Und ich habe für deine Kinder noch eine weitere Motivation, jetzt ganz viele Pusteblumen zu
pusten. Oh je.
Hoffentlich, vielleicht sollten sie diesen Podcast nicht hören. In meinen Recherchen habe ich so ein bisschen rumgeguckt, die Studie kam auch aus Schottland. Und im Englischen gibt es wohl den Aberglauben, die Sage, dass man mit Löwenzahnpusten die Uhrzeit hervorsagen kann. Mhm. Also je nachdem, wie oft man pusten muss, bis alle Samen runter ist, so viel Uhr ist es dann wohl, erzählt mal wohl Kindern. Und jetzt weiß ich nicht von der Etymologie, wie rum es ist. Die Pusteblume auf Englisch, also das heißt ja Dandelion, grundsätzlich der Löwenzahn, aber die Pusteblume an sich heißt wohl Dandelion Clock. Das ist halt die Frage, ob dieser Aberglaube davon kommt, dass das Ding wie eine Uhr heißt, ne? Oder ob es andersrum war, dass man diesen Aberglauben hatte und es dann so genannt hat. Ich liebe Etymologie, ich finde es total cool.
Ja, das ist echt super spannend. Ich finde es auch cool, generell diese Samen, das sind ja richtige Fallschirme, die da dran sind. Mhm. Und da macht man eine Sache, die auch häufiger gemacht wird, dass man sich die Natur als Vorbild nimmt für technische Innovationen. Also wie zum Beispiel Spinnennetze Vorbild waren für das Münchner Olympiastadion damals und vieles mehr. Ist jetzt der Plan, das zu simulieren, was da stattfindet mit diesen Samen und das zu nutzen für so eine Art Drohnen, die dann zum Beispiel Luftqualität messen können.
Genau, genau.
Das finde ich echt spannend.
Ja, das ist halt die Bionik, ne? Dass immer geguckt wird, was machen Pflanzen, was können die gut, was funktioniert bei denen cool, können wir es uns irgendwie zunutze machen. Es gibt wohl auch schon so ganz kleine Geräte, die man irgendwie dann in den Wind schmeißen kann sozusagen, die funktionieren wie die Löwenzahn-Puschel oben. die haben auch einen Namen, warte mal, ich muss mal nachgucken. Papus heißt das wohl, dieser Puschel. Und die verbreiten sich dann eben organisch, kann man sagen, und können dann eben auch Daten schicken. Ja, können viel von der Natur lernen.
Ja, unbedingt. Und was wir auch von Löwenzahn lernen können, ist, dass man gegen jeden Widerstand beständig sein kann. Löwenzahn, das ist echt so krass. Also da kann gleich die Welt untergehen und trotzdem wächst überall Löwenzahn. Es kann auch monatelang nicht regnen und alles verblüht, aber der Löwenzahn, der wächst.
Und er verbreitet sich im Trocknen.
Bestimmt.
150 Kilometer weit. Ja, Mirko, dann gucken wir mal. Ich kann ja mal eine Löwenzahnblume hier lospusten. Mal sehen, wann dann bei dir mein Löwenzahn wächst.
Ja, ich gebe dann Bescheid.
Ja, schön, dass du da warst. Wir sind schon wieder am Ende hier unserer knappen halben Stunde Fakt ab.
Ja, hat Spaß gemacht. Waren sehr interessante Themen.
Guckt vorbei bei Mirko. Er weiß sehr, sehr viel, kann ich sagen. Mr. Wissen to go oder Mr. Wissen to go Geschichte. Versorgt euch mit allen Fakten jederzeit. Euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und Mirko, ich würde sagen, bis bald.
Ja, bis bald. Danke.
Ciao.
Ciao.
Die Redaktion hatten Sophie König und Chris Eckert. Idee Christoph König.